Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Der zweite Teil mit dem Chefcoach der Wiener Austria aus der österreichischen Bundesliga. Hallo, Michael Wimmer.
Hallo, servus.
Ein ganz großer war bei euch in Wien zu Gast, Christoph Daum. Was hat er bei euch gemacht? Konntest du von ihm was lernen? Wie hast du ihn erlebt?
Was hat er gemacht? Also im Detail weiß ich es auch nicht so genau, aber ich glaube einfach, dass der, dass irgendwas, das war eine Geschichte über sein Leben, über seine Trainerstationen, und eine Station von ihm war ja auch Wien und die Austria, und da glaube ich, ist eine Aufnahme gemacht worden und viele, viele Interviews, und er war dann auch zu Gast bei unserem Europapokalspiel von erster Runde. Banja Luka war dann auch da, und ich hatte leider zu kurz, aber zumindest war es kurz, die Gelegenheit, mich auch ein bisschen mit ihm auszutauschen. Und ja, wenn ich so weggehe und mich fragt jemand, meine Frau hat mich auch gefragt, dann würde ich sagen, ist einfach eine brutale Persönlichkeit mit einer Aura, wo man gerne zuhört. Ja, wo ich noch gerne länger zugehört habe, hat sich leider nicht so ergeben, aber es ist schon, ja, was Besonderes, auch ihn kennenlernen zu dürfen, ja.
Ja, das haben auch die Fußballlehrer mir erzählt, die ihn erlebt haben während der Fußballlehrerausbildung. Da war er nämlich auch dann immer mal wieder als Dozent zu Gast. Gibt's sonst noch jemanden aus der Trainergilde, zu dem du hochschaust und sagst, ja, das ist für mich eigentlich, ja, so der Beste, der Coolste, von dem kann man am meisten lernen, so die gesamte Art, was auch immer. Gibt's da jemanden?
Oh, nee, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwo ein Idol hätte oder sowas. Oder ich bin der Meinung, man kann von jedem Menschen, ja, etwas lernen, etwas mitnehmen. Und selbst wenn man es negativ betrachtet und man sich denkt, das würde ich jetzt nicht so machen, es ist ja auch was Gelerntes. Und deswegen glaube ich, wie gesagt, kann man von jedem Menschen mich imponieren. Trainer, die einfach extrem authentisch sind, die emotional sind, die den Sport einfach leben. Ich sage, Steffen Baumgart ist für mich ein Trainer, den ich, ja, wo ich gerne zuhöre, wo ich sage, boah, das ist ein Typ, ja, der ist so, wie er ist, sowas gefällt mir. Und ansonsten natürlich, wenn man so eine Legende trifft wie Christoph Daum, hört man auch zu und gerne zu. Also ich nehme von jedem gerne etwas mit, und muss aber nicht immer Bundesliga-Trainer sein, weil es gibt auch Trainer in kleineren Ligen, die auch interessante Sätze haben, wo man ein bisschen was mitnehmen kann.
Und wenn du sagst, man lernt natürlich auch von Dingen, die nicht so gut gelaufen sind, gab es so einen ganz besonderen Aha-Moment in deiner Trainerlaufbahn, wo du gedacht hast, oh, ja, so sollte man es nicht machen, aber jetzt weiß ich ja genau eben, wie man es nicht macht, und dann kann sich's besser machen nächstes Mal.
Ja, natürlich beobachtet man, wie gesagt, zu meiner Zeit als Co-Trainer, was ja dann eigentlich, ja, ich sage jetzt mal, war es ja eigentlich wie im Kino in der ersten Reihe. Du konntest ja bei jeder Besprechung, war es ja für dich wie im Kinosaal, und du hattest die besten Plätze, und es gibt Situationen, unterschiedliche Situationen, wie es gerade mit in der Mannschaft läuft, wie gerade der Tabellenstand ist, wie gerade die Stimmung in der Mannschaft ist, und natürlich beobachtet man dann und schaut mal, was bewirkt jetzt so eine Trainingseinheit, was bewirkt jetzt so eine Ansprache auf die Mannschaft, eventuell aber auch auf einen Einzelnen, und sowas mitzuerleben und dann zu sehen, oh, das hat jetzt so und so gewirkt, und das für sich dann zu reflektieren und zu sagen, würde ich jetzt auch so machen, oder oh, das hat nicht, würde ich jetzt in der Situation nicht so machen. Das glaube ich, gibt es mit Sicherheit viele, ohne jetzt im Detail auf irgendwas, aber klar, das ist schon was, wo man daraus lernen kann, wo ich für mich auch mitgenommen habe.
Und so eine Motivationsansprache, wir haben im ersten Teil über Derbys in Österreich gesprochen, wo man ja eher die Spieler, ja, eher mit Fakten und emotionsloser runterholen soll, weil die ohnehin schon auf einer Derby-Wolke schweben. Gibt es in Sachen Motivation so irgendwie eine Ansprache, entweder von dir oder von einem Trainerkollegen, die du hautnah miterlebt hast, im Kino in der ersten Reihe, wo du sagst, wow, das ist die Benchmark. Danach sind die Spieler rausgegangen und haben einen kompletten Platz umgepflügt.
Ja, gibt's verschiedene Sachen, wo man für sich dann sagt, so, ich habe Ansprachen erlebt, bei Tim zum Beispiel hat manchmal gar nichts, sondern lief ein Video, er hat gar nichts mehr gesagt, und ein Video lief, ein emotionales, wo mich persönlich auch gepackt hat, oder ich sage jetzt mal, Rino Matarazzo war da sehr, sehr kreativ dann auch in solchen Sachen. Ich glaube, es muss zur Person passen, also es muss zu dir selber passen, du musst es authentisch auch irgendwie moderieren, das muss zu dir passen, es muss zur Situation passen, und ich bin jemand, der verlässt sich da komplett auf seinen Bauch, und wenn mein Bauch mir sagt, jetzt wäre sowas angebracht, dann mache ich es, und wenn der Bauch sagt, nee, mach das jetzt mal lieber nicht, dann, ich habe mal Erinnerungen an meine Zeit in Dingolfing war das, da habe ich es in Dingolfing gespielt. Und dann hat ein Trainer hat das Abschlusstraining abgebrochen und hat gesagt, wenn wir so trainieren, so spielen, wie wir heute trainieren, dann brauchen wir morgen gar nicht kommen, dann treffen wir uns nicht, sondern treffen wir uns erst wieder zum. Also, obwohl jeder das Gefühl hatte, das Training war eigentlich gut, aber der hat es abgebrochen. Und dann und du bist dann am nächsten Tag zum Spiel mit einer Ansprache, boah, ich muss noch Gas geben, weil gestern das war eine Katastrophe. Wir waren gegen einen schwächeren Gegner gespielt, und das war aber das, ja, so ein bisschen der Kick von, das wollte er dann erreichen. Ich habe danach mit ihm gesagt, so, ja, das wollte er, wollte das Ganze so ein bisschen kitzeln. Also ich glaube, jeder hat so sein Ding, und entscheidend ist, dass man authentisch ist und dass man auch mal sich erlaubt, einen Käse zu machen. Dann hat es halt mal nicht funktioniert, das gehört auch dazu.
Habt ihr dieses Spiel dann gut bestritten und gewonnen?
Wir haben es sogar gewonnen, ja.
Also war die Maßnahme vom Trainer die Idee, in dem Fall, ja, Gold wert.
War Gold wert, ja. Jetzt kann man darüber streiten, ob es die Maßnahme war oder nicht, aber klar, es hat, wenn man gewinnt, hat es gepasst.
Muss man deiner Erfahrung nach als Spieler auch ab und zu mal, vielleicht auch sogar die ganze Mannschaft, alle Spieler, mal so einen dicken Hals haben in Richtung Trainer?
Ich glaube, man muss es, und es lässt sich auch gar nicht vermeiden. Das ist denn, du hast einen Kader, wenn ich jetzt hier bei mir schaue, einen Kader von 24 Spielern, in Österreich sind 16 Spieler, Feldspieler erlaubt, die meinen Kader mitnehmen. Das heißt, 8 müssen schon mal weg. Dann gibt es die 10, die spielen, das heißt 6 sitzen. Dann gibt es die 5 Wechsel. Wenn man den Wechselkontingent nimmt, bleibt auch einer sitzen. Also, dass es einen Hals gibt, das glaube ich, lässt sich nicht vermeiden, und mir ist auch immer lieber, dass ein Spieler, wenn ich jetzt einen Spieler nehme, der nicht von Beginn weg startet, dass er einen Hals hat und ich wechsle ihn ein, und er geht so mit dem Gefühl rein, ein Trainer, dir zeige ich es jetzt, ja, also ein bisschen so eher in dieser Art, und nutzt diesen Hals dann, um Leistung zu bringen. Das finde ich sogar immer viel wichtiger und viel cooler als jemand, der dann irgendwo wie ein kleines Kind beleidigt ist, jetzt darf ich nicht spielen, und das dann persönlich nimmt. Und ich habe noch nie einen Trainer erlebt, der einen Spieler nicht aufstellt, weil es wegen Persönlichkeit ist, sondern Trainer stellt ja die Mannschaft auf, wo er davon überzeugt ist, dass du am Wochenende punkten kannst. Und da geht es ja nie um den Einzelnen, sondern es geht immer ums Team, und von daher sollte das auch der Spieler so sehen. Und lieber ist er dann auf den Trainer sauer und kann das dann auch richtig nutzen im Spiel, wenn er beleidigt ist.
Ein Spieler, den du trainiert hast, der war bestimmt nie sauer auf dich, denn der ist explodiert unter dir, ist mittlerweile auch nicht mehr bei der Wiener Austria, sondern spielt bei Hertha BSC, Haris Tabakovic. Ich wohne in der Schweiz, deshalb redet man in der Schweiz natürlich auch immer mal wieder über ihn. Deshalb sag mir doch mal, der ist in der Form seines Lebens. Was hast du mit ihm im ersten Halbjahr 2023 gemacht, dass der jetzt so eine Granate geworden ist und so auch in der zweiten Fußball-Bundesliga einschlägt?
Also zuerst mal freut es mich natürlich, dass er so einschlägt. Es gab ja dann hier auch Stimmen, die, ja, Österreich ist was anderes wie Deutschland. Aber was habe ich mit ihm gemacht? Oder ich persönlich gar nicht. Wenn, dann haben wir als Trainerteam was mit ihm gemacht. Und mein Co-Trainer zum Beispiel, der arme Kotsch, der hat sehr viel mit ihm gemacht, sehr viel mit ihm gesprochen, ist immer draußen geblieben mit ihm und hat viel gearbeitet mit ihm. Aber in erster Linie ist es ja so, dass der Spieler selber mit sich was macht. Und ich habe Haris vom ersten Tag hier erlebt als ein Spieler, der sehr, sehr fleißig ist, der sehr, sehr ehrgeizig ist, der sehr, sehr willig ist. Und er hat vorher, nachher gearbeitet an sich selber, hat das, was man ihm versucht hat zu erklären, die Idee, was man reinkriegen will ins Spiel, hat er versucht umzusetzen und konnte es relativ zügig auch umsetzen. Ihm ist natürlich auch die Spielanlage, dass wir höher verteidigen, dass wir kürzere Wege zum gegnerischen Tor haben, dass wir viel über den Flügel kommen mit Überzahlsituationen, dass wir dann die Box eben an Zielspieler dann in der Box suchen, dass wir viel Box-Entries haben, dass ihm natürlich entgegenkommen dann auch mit den Toren. Und ich habe das auch nie so gesehen, im Vorfeld sollte er gehen. Ja, der hat ja hier dann zweite Mannschaft mal gespielt und sollte eigentlich wieder verkaufen. Ich habe gesagt, nee, das ist mein Stürmer. Der spielt. Den brauche ich, den will ich, der spielt. Und ich glaube, dieses Gefühl, das er dann auch hatte, dass er einfach spielen kann, das gibt dir gewisses Selbstvertrauen. Und ja, dann macht er die Tore und kriegt selber Selbstvertrauen. Und dann war nicht mehr wegzudenken. Und ich hoffe, wünsche ihm, dass er in Deutschland durchstartet. Ich wünsche ihm, dass er das endlich für die Nationalmannschaft irgendwo auflaufen darf. Das ist ja auch ein Traum von ihm und das wünsche ich ihm von ganzem Herzen.
Das ist auch in der Schweiz ein spannendes Thema, denn er hat die U-Nationalmannschaften in der Schweiz ja absolviert, aber von Murat Yakin, dem Nazi, mit dem A-Nazi-Trainer, eben noch keinen Anruf bekommen. Und jetzt baggert Bosnien an ihm und will ihn eben zum Nationalspieler Bosniens machen. Wenn er dich um Rat fragen würde, was würdest du ihm sagen?
Dem Herrn Yakin oder den Herrn Harris?
Dem Harris erstmal, ja. Für welche Nation soll er auf die Schweiz warten, weil er gerade durchstartet in der zweiten Liga, oder soll er das nehmen, wo er auf jeden Fall Nationalspieler werden kann mit Bosnien?
Also ich glaube, dass er für beide Länder spielen kann, glaube ich. Aber ihm dann Rat zu geben, ich glaube, das ist ja dann auch eine emotionale Entscheidung, die er für sich selber treffen muss. Ich glaube, es ist immer ein Highlight für eine Nationalmannschaft, dann auch spielen zu dürfen, diese Länderspiele zu machen. Das ist einfach ein Highlight, wo du erleben willst und wo er definitiv, hat er immer gesagt, erleben will. Und von daher, ich kann es verstehen, dass die Bosnische, dass die rumbackern. Ich weiß nicht, wie der Stand bei der Schweiz ist, von daher mische ich mich nicht ein. Aber ich kann ihn verstehen, dass er definitiv A-Nationalspieler werden will oder sein will.
Und in einem Vier-Augen-Gespräch mit Murat Yakin, wie würdest du Werbung machen pro Haris Tabakovic?
Ich würde ihm genau das sagen, dass er ein Spieler ist, der sehr, sehr ehrgeizig ist, der fleißig ist, dass ein Teamspieler ist und der weiß, wo das Tor steht. Und wenn so einer gebraucht wird, dann ja, aber der Herr Yakin, der ist selber so lange Trainer, also der weiß mit Sicherheit genau, was er macht, von daher wird so kommen, wie es kommen soll.
Aber heißt fleißig, so fleißig wie Cristiano Ronaldo bei Real Madrid oder wie Luka Modric, die morgens um 6 Uhr als erste Spieler schon da sind und einfach wirklich extra Schichten machen, wann immer es geht? Oder was heißt fleißig bei Haris?
Fleißig heißt, dass er der Spieler ist, der sich auf, wir haben ja generell, haben wir die Trainingsvorbereitung, dass du dich 45 Minuten vor dem Training im Kraftraum vorbereitest fürs Training. Er ist aber auch einer, der als erstes da ist. Der Karis, glaube ich, hat hier in der kurzen Zeit bei mir 5 Kilo Muskelmasse. Allein durch, das habe ich nicht gemacht, da kann ich nichts dafür, sondern klar, er hat ein Programm vom Athletiktrainer gehabt. Aber das machst du ja selber. Ja, die Gewichte hebst ja du und die hebt ja nicht ich für ihn. Und das heißt, er kam da schon als erstes, hat seinen Körper gepflegt. Haris hat an mental sehr, sehr viel gearbeitet. Also wirklich so an Selbstbewusstsein, an Stabilität vom Mentalen her. Er ist nach dem Training draußen geblieben, hat seine Abschlüsse gemacht. Hat sich sehr, sehr gut entwickelt und ohne Fleiß kein Preis und er hat es verdient.
Seine Statistik hast du angesprochen, von den ersten 4 Zweitligaspielen, 4 Tore, 2 Assists, also 6 Torbeteiligungen in den ersten 4 Spielen für Hertha in der zweiten Liga. Er ist 1,94 groß, Mittelstürmer, ist das genau so ein Neuner, den es in Deutschland gar nicht mehr so oft gibt?
Ja, also ich glaube nur, wenn man jetzt vom Profil guckt, fallen mir jetzt auch nicht so viele ein, die da genau, Mario Gomez, glaube ich, war irgendwo so einer, klar. Ich will jetzt die beiden nicht vergleichen, es ist aber von der Statur her ist es schon der Zielspieler vorne, den ich jetzt, wenn man jetzt in Deutschland mit Niklas Füllkrug, aber es ist, glaube ich, nicht ganz die Größe. Aber ja, Harris Ah, das ist schon so ein Zielstürmer, der mit Sicherheit irgendwo fehlt. Ja.
Also wäre es auch einer für die Bundesliga von der Qualität her, deiner Meinung nach?
Ich glaube, wenn man weiß, wo das Tor steht und das weiß er, dann das Tor ist in der Bundesliga auch nicht kleiner, sondern hat dieselben Maße. Er trifft in der zweiten Liga bei einem Top-Verein wie Hertha BSC. Ja, das ist ja auch ein Traditionsverein, wo Druck drauf ist und auch da trifft er. Und wenn ich so sehe, macht er das auch aus der Ferne betrachtet auch richtig gut, macht die Assists. Und ja, wenn er in der deutschen Liga bei einer Mannschaft spielt, die sehr oft zum gegnerischen Tor kommt und er oft in der gegnerischen Box ist, wird er mit Sicherheit dort auch seine Tore schießen. Also klar, warum nicht?
Und Bundesliga spielt auch der VfB Stuttgart. Wir haben es kurz angedeutet, du hattest eine Interims-Cheftrainer-Phase und zwar in der Zeit, als der VfB nach 9 Spieltagen noch komplett ohne Sieg dastand, 17. Platz, 5 Punkte geholt, 4 Niederlagen, Matarazzo wurde entlassen. Du wurdest vom Co-Trainer zum Cheftrainer, hattest also vor dem ersten Spiel 4 Tage Zeit und dieses erste Spiel, das war ja auch fast schon richtungsweisendes, 17. gegen 18. VfB gegen Bochum. Was ist so am spannendsten jetzt für alle Trainer, die lernen wollen, wenn man während der Saison Cheftrainer wird in einem Verein, egal in welcher Liga? Was war das Spannendste in diesen 4 Tagen? Was musstest du alles angehen oder was hast du auch bewusst nicht in Angriff genommen?
Ich glaube, das Wichtigste in der Phase war, dass ich gar keine Zeit hatte zu denken. Also es ging A so schnell, B war der Tag dann noch, an dem sich der Rino dann auch verabschiedet hat. Dann die Einheit war ja auch, dass es schon emotional nach 1000 Tagen beim Rino, nicht nur für mich, ich habe ja auch mit ihm, und auch für die Spieler war das schon eine Emotion. Das heißt, im Endeffekt waren es ja nur 3 Trainingseinheiten, die du dann irgendwo hattest. Und dann kam mir medial was dazu. Also ich hatte überhaupt keine Zeit zu überlegen und das war das Gute. Ich habe einfach gemacht. Ich habe wirklich einfach gemacht und ich habe auch gar nicht bewusst wahrgenommen, dass ich jetzt der Interimstrainer, Cheftrainer, wie auch immer das man nennen will, dass ich jetzt da vorne dran stehe, sondern ich habe einfach mit meinem Trainerteam zusammen, wir haben einfach gemacht. Ja. Ich habe mich verhalten wie ein Co-Trainer. Das Einzige war dann, dass ich zur PK musste. Ja, das war ein Unterschied. Und der große Unterschied war dann, als der Spieltag war, ja, wie spielen wir? Und ich bin halt nicht mehr, habe meine Meinung abgegeben, sondern ich musste entscheiden. Und das war der große Unterschied dann. Und ja, von daher war ich froh, dass ich keine Zeit hatte zu denken.
Zu deiner Meinung gehörte aber auch die Entscheidung, dass ihr in der Abwehr die Formation auch geändert habt dann in den 7 Spielen. Die ersten 3 Spiele hast du Dreierkette gespielt, danach Viererkette. Ihr habt 4-4-2 auch mit Doppelsechs gespielt, danach auch mal 4-3-3 offensiv, also mit einem Sechser, 2 Achtern. Was sind da für dich die wichtigsten Gründe zu switchen im Mittelfeld oder auch von Dreier- auf Viererkette? Gerade in dieser Phase, wenn du irgendwie am Tabellenende stehst und auch noch massiven Druck von außen, vom Verein, von so einem Traditionsverein bekommst?
Also ich glaube, was für mich ganz, ganz wichtig war, ich hatte die volle Unterstützung von Sven Mislintat damals. Also der hat mir jeglichen Druck genommen. Ja, der hat mich, da ging es ja dann auch um...
Ja, wie hat er das gemacht?
Indem, dass er einfach ehrlich zu mir war. Also der war in der kompletten Situation ehrlich zu mir. Er hat zu mir klar gesagt, Michi, du bist der Cheftrainer, du entscheidest. Wenn du mit Zehnerkette spielst, keine Ahnung, du bist der Trainer, du entscheidest. Das hat mir schon mal sehr, hat mir 0,0, weil es hieß ja dann auch immer, ja, der beeinflusst vielleicht gar nichts. Sven hat unterstützt, war immer da um einen Rat, also wenn ich irgendwas wollte, war er da, war zur Verfügung, aber er hat nie beeinflusst. Und das war für mich schon mal wichtig, dass ich das Gefühl hatte, ich kann machen, ich kann mich ausleben, ich kann machen. Plus in der Phase war es ja immer, wie lange darfst du noch? Ja, ist es noch ein Spiel, kommt dann der nächste, ist es noch ein Spiel? Und auch da war es so, dass er komplett ehrlich war, dass er mir gesagt hat, Michi, ich weiß es nicht, du machst das Spiel heute, ich weiß es nicht, du machst das nächste. Und nach Dortmund hieß es dann, Michi, du machst bis zum Leverkusen-Spiel, machst du das zu Ende. Und das gibt dir halt eine Sicherheit und weil du das Gefühl hast, die Person ist, mit der du am meisten zu tun hast und das dein Chef ist, ist ehrlich zu dir. Und ich hatte einen super Kontakt zur Mannschaft. Also ohne, ohne diese Mannschaft, die mir da extrem viel geholfen hat, dann auch in der Phase, die dann auch extrem viel selber geregelt hat. Ich hatte eigentlich nicht mal einen Co-Trainer, der Videoanalyst war mein Co-Trainer. Wir haben ja das zu zweit dann irgendwie über die 7 Wochen irgendwie gemacht mit. Und da hat die Mannschaft auch viel gemacht. Also von daher, weiß nicht, ob es jemand hört dann irgendwo den Podcast, aber auch da riesen Dank nochmal A an Sven und B an die Mannschaft. Und ansonsten von den Systemen und bin ich der Meinung, dass es wichtig ist, seine Spieler, die aktuell am besten performen, die gut drauf sind, dass man die auf den Platz kriegt. Und dann soll das Ganze ein bisschen zum Gegner natürlich passen und dann überlegt man sich ein bisschen was und die Spieler waren durch Rino aber sehr, sehr flexibel schon in der Systematik. Es war für die jetzt kein Problem, ob 3er-Kette, ob 4er-Kette, ob 2 Stürmer, ob 1 Spitze, das konnten sie, die waren da variabel, die Spieler, und von daher habe ich meine Ideen ein bisschen freien Lauf lassen, hat dann auch ganz ordentlich funktioniert, ja.
Und wenn du nicht weißt, ob beim VfB Stuttgart im Kopf des Trainers gehört wird, dann kann ich die Frage beantworten. Ja, wird es. Wir hatten zum Beispiel auch schon Nate Weiss hier bei uns zu Gast bei IKDD, der Techniktrainer vom VfB Stuttgart, der ja auch beim 1. FC Nürnberg zu Hause war. Also alter Bekannter, der auch was ganz Besonderes uns zur Verfügung gestellt hat, nämlich seine Ball Mastery. Der ist ja wirklich ein Techniktrainer-Gott. Kann alles am Fuß, war selbst auch Profi und hat eben diese Ball Mastery uns bzw. unseren im Kopf des Trainers Hörern auch zur Verfügung gestellt. Also, liebe Hörer, schaut doch mal auf imkopfdestrainers.de vorbei und unterstützt uns, werdet Supporter unseres Podcasts und dann gibt's als Goodie unter anderem auch kostenlos das Techniktraining von Nate Weiss vom VfB Stuttgart. Und ein anderer gemeinsamer Bekannter, Franz Gruber, der Head of Goalkeeping bei der Austria, war auch schon zu Gast bei uns im Podcast. Also man hört uns von Wien über Hamburg oder Bremen-Kiel. Ja, als Ole Werner Trainer von Holstein-Kiel war, war er auch bei uns zu Gast im Podcast. Also von Stuttgart bis Kiel über die Schweiz. Schweizer Trainer bis nach Österreich und Wien. Jetzt haben wir den Cheftrainer von Austria Wien. Erstmal ganz, ganz lieben Dank, lieber Michael, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften. Danke und tschüss.
Gerne. Tschüss.
Ciao.
Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de